Später gab Levi Jesus zu Ehren in seinem Haus ein großes Fest. Zusammen mit Jesus und seinen Jüngern nahmen zahlreiche Zolleinnehmer und andere Leute von zweifelhaftem Ruf an dem Essen teil. Die Pharisäer und ihre Anhänger unter den Schriftgelehrten waren darüber empört und stellten die Jünger zur Rede. Wie könnt ihr nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen und trinken, sagten sie. Jesus selbst gab ihnen die Antwort. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen.
Jesus ist unterwegs. Seine Hauptaufgabe ist das Evangelium zu verkündigen. Aber er hat auf diesem Weg auch geheilt und eben kam er von dieser bekannten Heilung des Gelähmten, der im Haus vom Dach heruntergelassen wurde. Schon da hatten sich die Pharisäer und Schriftgelehrte darüber gemuckt, was da wieder geschieht und was er sich überhaupt erlaubt, zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Übrigens in 2 Wochen werden sie eine Botschaft über diesen Text hören. Und hier begegnet nun Jesus dem Levi am Zoll. Ich habe diese Botschaft überschrieben mit Jesus will Verlorenes retten. Und als erstes werden wir sehen, Jesus will Nachfolger. Als zweites werden wir sehen, Jesus will Sünder. Also nachdem nun Jesus diesen Gelähmten geheilt hatte, verließ er das Haus, um an einen anderen Ort zu gehen, um dort zu predigen. Und unterwegs ging er an diesem Zollgebäude vorbei, wo Levi saß. Zöllner wurden vom Pharisäern, Schriftgelehrten, aber auch vom Volk verachtet. Denn sie standen im Verdacht, und der Verdacht war bei vielen begründet, dass sie Menschen betrügen. Das Zollwesen war nämlich so organisiert, das Römische Reich verpachtete Zollgebiete an Leute zu einem bestimmten Pachtpreis und den mussten sie bezahlen, aber egal wie viel das sie umsetzen. Einfach eine Pacht. Die meisten wissen ja noch, was das ist. Das Römische Reich hatte schon Verordnungen, wie viel man einsammeln durfte und wie viel man nicht, was die Zölle kosten. Aber die Zöllner, die waren da relativ großzügig mit sich selbst. Auch damals war schon das, was heute so in ist, Gewinnmaximierung nennt man das. Das war schon damals so. So haben sie an diesen Zöllen den Gewinn maximiert. Sie haben den höchstmöglichen Profit herausgeholt. Und das eben, dass sie Zölle und Gebühren verlangten, die oft über dem war, was sie eigentlich verlangen durften. Da haben sich Pächter bereichert und vermutlich dann auch die Angestellten. Man hat so nebenbei noch sich was in die Tasche gesteckt. Das wusste man halt. Die Versuchung war natürlich auch groß, weil die Kontrolle ja minim war. Also zum einen wurden diese Zöllner verachtet, weil sie das Volk betrogen, und zwar das eigene Volk, weil das meistens Juden waren, die vom Römischen Reich gepachtet haben. Und das war genau der zweite Grund, weshalb sie verachtet waren, weil sie mit dem Römischen Reich, mit der Besatzungsmacht kooperierten. Waren also zwei Dinge, die für das Volk und Schriftgelehrten und Pharisäer eigentlich abscheulich waren und somit galten sie als ganz und gar unreine und verachtungswürdige Menschen, Feinde des eigenen Volkes. Ob Levi nun, der an diesem Zoll saß, zu den Zöllnern gehörte, die betrogen hatten, das weiß ich nicht. Denn das steht nirgends geschrieben. Ich denke jetzt mal zu seinen Gunsten. Ist auch nicht wichtig für das, was wir miteinander betrachten. Nun sieht Jesus diesen Zöllner. Man muss sich jetzt vorstellen, jeder Gelehrte, jeder Schriftgelehrte, jeder Pharisäer, der hätte diesen Zöllner nicht einiges Blickes gewürdigt, sondern der wäre einfach an ihm vorbeigezogen. Und was macht Jesus? Er geht auf diesen Mann zu und sagt, folge mir nach. Er spricht ihn an. Er nimmt ihn ernst als Menschen. Auch wenn er als ein verachtungswürdiges Geschöpf gilt. Jesus fordert nun diesen Levi auf, ihm nachzufolgen. Er will offenbar solche Menschen in seiner Nachfolge. Offenbar ist ihm Levi trotz des Rufes der Zöllner nicht zu gering, um ihn anzusprechen. Da werden wir dann noch etwas dazu sagen. Aber was ich hier interessant finde, ist, dass Jesus in die Nachfolge ruft. Er sagt ihm nicht, bekehre dich. Sondern er fordert ihn auf, ihm nachzufolgen. Denn Jesus geht es um Nachfolge. Und wer sich entschließt, Jesus nachzufolgen, der hat sich bekehrt. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das schon x-mal von mir gehört, aber ich sage das immer wieder, weil ich das so entscheidend wichtig finde. Dass Jesus in die Nachfolge ruft. Er will Nachfolger. Er will nicht einfach Leute, die irgendwann einmal sich bekehrt haben und dann, wenn man sie fragt, bist du Christ, sagen sie, ja, ich glaube, ich bin Christ, ich habe da, Moment mal, ah ja, da habe ich mich mal bekehrt. Das war eine tolle Erfahrung da. Das müsstest du auch mal erleben, was ich da erlebt habe. Und dann packt man die Bekehrung wieder ein, bis nämlich der nächste fragt. So stellen wir uns manchmal vor, was es heißt, zum Glauben zu kommen. Zum Glauben zu kommen heißt nicht, ich habe ein Bekehrungserlebnis verpackt, das ich jederzeit präsentieren kann, sondern es heißt, ich folge Jesus nach heute. Und wenn sich jemand bekehrt hat und er sagt mir, dass er sich bekehrt hat, dann heißt das für mich nichts anderes, er folgt Jesus nach. Weil das ist die Bekehrung, dass ich mich entschließe, Jesus nachzufolgen. Es geht nicht nur darum, dass ich weiß, wer Jesus ist und dass ich weiß, dass er für meine Sünden gestorben ist, sondern dass ich ihm nachfolge. Die Bekehrung ist der Start zur Nachfolge Jesu. Und Jesus hat aufgerufen zur Nachfolge. Könnt ihr nachlesen, müsst nur die Evangelien durchlesen. Immer folge mir nach. Und er sagt auch im Johannesevangelium, wenn mir jemand dienen will, muss er mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, den wird der Vater ehren. Also Glaube an Jesus hat immer mit Nachfolge zu tun. Und nun geschieht etwas ganz Sonderbares. Levi reagiert sofort auf die Aufforderung von Jesus. Er steht auf und geht, er verlässt alles. Er stand auf und ließ alles zurück und folgte Jesus. Er ließ alles stehen und liegen. Und vermutlich war Levi der reichste der Jünger, in der Jüngerschar. Aber er war vermutlich auch der, der die geringste Chance hatte, wenn er mal diese Arbeit verlassen hat, wieder zurückzukehren zu dieser Arbeit. Das hatten die Fischer einfacher. Die konnten, nachdem Jesus gekreuzigt war, konnten die wieder ein Schiff packen und fischen und ihren Beruf ausüben. Levi, glaube ich nicht, dass der einfach so zum Zoll zurückkommte. Der hat einfach mal alles zurückgelassen. Und noch heute ruft Jesus Menschen, dass sie von einem Moment auf den anderen ihr Leben ändern. Auch wenn wir das manchmal kaum glauben, aber wenn wir das nicht glauben, da müssen wir nur daran denken, vor allem nicht die, die jetzt in gläubigen Elternhäusern aufgewachsen sind und eigentlich von Kindsbeinen auf mit dem gelebt haben und schon als Kinder ihr Leben Jesus anvertrauten. Aber all die, die mal irgendwo zwischen Stuhl und Bänken irgendwo in ihrem Leben zum Glauben gekommen sind, überlegt euch doch mal. Das ist enorm, was Jesus geändert hat. Ich hatte mal eine Frau, die hat mir gesagt, du, ich weiß eigentlich gar nicht so recht, was sich in meinem Leben geändert hat und ob ich überhaupt wirklich Christ bin und so weiter, habe ich ihr nur eines gesagt. Und das kann ich euch auch sagen, wenn ihr das Problem habt. Da habe ich gesagt, setz dich bitte hin, überleg, was mit dir war, bevor du Jesus kennengelernt hast und mach dir Gedanken, was seitdem du Jesus kennengelernt hast, was in deinem Leben geschehen ist. Dann hat sie das glücklicherweise gemacht und ist zurückgekommen und hat gesagt, du hast recht gehabt. Jesus hat mein Leben enorm verändert. Manchmal vergessen wir das. Weil wir schon so lange gläubig sind, vergessen wir, dass wir wirklich veränderte Menschen sind. Dass uns Jesus wirklich neu und anders gemacht hat und dass unser Leben auf einer ganz neuen Basis steht. Und wenn ich nicht Christ geworden wäre, ich glaube, ich würde, so wie ich mich kenne, im Leben im Chaos stecken. Da bin ich eigentlich tief überzeugt von mir selbst. Ich hätte ein völliges Durcheinander. In meiner Familie, vielleicht wäre ich im Beruf erfolgreich, vielleicht auch nicht, aber im Leben von der menschlichen Kompetenz her wäre ich ein Versager geworden. Das macht Jesus. Er verändert Leben von einem Moment auf den anderen, stellt er Leben auf eine neue Grundlage. Und wenn Jesus ruft, dann kommt unser Leben in Bewegung, wenn wir diesem Ruf folgen. Wir kommen in Bewegung, weil uns Dinge wichtig werden. Wir legen nicht nur alte Dinge ab, weil wir das müssen, sondern wir legen alte Dinge ab, weil wir sie ablegen wollen. Sie passen nicht mehr in unser Leben hinein. Das finde ich das Faszinierende am christlichen Glauben. Christlicher Glaube ist immer so überschattet, das darfst du nicht, das musst du, das darfst du auf keinen Fall. Dann springen alle Leute weg und denken, ja, das ist ja ganz tragisch, wenn ich ein Leben lang mich damit beschäftigen muss, das darfst du und das darfst du nicht, da sticke ich ja. Aber glücklicherweise ereignet sich christliches Leben ganz anders. Öffne ihnen die Augen, sagt Jesus zu Paulus, damit sie umkehren und sich von der Finsternis zum Licht wenden und von der Macht des Satans zu Gott. Mit geöffneten Augen wenden sich Menschen ab von dem, was Gott nicht gefällt. Nachher möchte ich das tun, was ich mir vorher, bevor ich Christ bin, gar nicht vorstellen kann, dass ich das jemals gern tun würde. Plötzlich interessiert es mich, was in der Bibel steht, auch wenn es mich 30, 40 Jahre nie interessiert hat und ich immer gedacht habe, das sei ein langweiliges Buch. Plötzlich will ich darin lesen. Mir musste niemand sagen, dass ich in der Bibel lesen muss. Ich habe die Bibel so verschlungen, dass mein Vater gesagt hat, du könntest, würdest besser mal wieder Zeitung lesen. Das hat mich einfach gepackt, ich wollte das wissen. Natürlich nachher, es ging jetzt nicht immer so, aber da hat es mich einfach gepackt, ich wollte das wissen. Mir musste niemand sagen, du musst in der Bibel lesen. Mir hat niemand gesagt, was stille Zeit ist. Ich habe immer gedacht, was ist das stille Zeit? Die machen alles stille Zeit. Und muss ich da still sein? Ich wusste das echt nicht, das ist kein Witz. Ich wusste es einfach nicht. Und ich war schon lange Christ. Und dann habe ich selber eine Freizeit geleitet, ich war in der Jugendarbeit und dann habe ich vom Bibellesebund so eine Bibellesehilfe angeguckt und dann hat es mir geknackt, was stille Zeit ist. Dann habe ich dann in diesem Lager, in diesem Schulungscamp, haben wir dann eben stille Zeit gemacht, ich habe denen das beigebracht, aber ich habe stille Zeit gemacht ohne Bibellesebund. Stellt euch das vor. Ohne zu wissen, was stille Zeit ist, einfach weil mich interessiert hat, was steht in dieser Bibel. Ich habe nichts gegen stille Zeit, mache das nur weiter, ich mache es auch. Aber ich habe einfach diesen Begriff nicht einordnen können. Aber Leben verändern sich. Nicht jeder wird vielleicht so gepackt wie ich von der Bibel. Das hat vielleicht auch damit zu tun, mit der Führung, die Gott in mein Leben hineingelegt hat. Aber es ändert sich etwas. Nicht jeder wird gleich ein perfekter Christ. Keiner wird von uns ein perfekter Christ. Aber was ändert, ist der Wunsch, der sichtbar wird, ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Nicht mehr die Frage, was muss ich jetzt tun und was darf ich nicht tun, sondern die Frage von einem Menschen, der verändert ist, ist, Jesus, was gefällt dir? Was macht dir Freude? Was hast du für Vorstellungen? Das ist das neue Leben. Genauso wie in einer Liebesbeziehung. Da frage ich zuerst auch nicht, wenn ich jemanden kennenlerne, was muss ich jetzt da tun, was darf ich nicht tun und was erwartet er, sondern dann frage ich, wie kann ich dem meine Liebe zeigen? Was kann ich tun? Das ist Glaube. Dass das dann nicht über die Jahre immer so anhält nach diesem System, das ist klar, das hat etwas mit Reifung und Entwicklung zu tun. Aber es ändert sich. Wenn jemand sich bekehrt hat und es hat sich gar nichts geändert, kein Wunsch in seinem Herzen hat sich geändert, dann weiß ich nicht, ob da wirklich was geschehen ist. Denn der Heilige Geist, der dann in das Leben kommt eines Menschen, der bewegt etwas, bin ich 100% überzeugt. Das ist ja das Faszinierende an unserem Glauben, dass wir nicht aus eigener Kraft ein religiöses Leben schaffen müssen, sondern dass wir von Gott geführt, von seiner Kraft, ein Leben führen können, das ihm gefällt. Jesus ruft auch heute noch so wie Levi, nicht nur in dem Sinne in die Nachfolge, sondern auch in den vollzeitlichen Dienst, im Sinne von, dass ich das, wo ich drinstehe, verlasse. Um ganz und gar ihm zur Verfügung zu stehen. Übrigens, Levi heißt im Matthäus-Evangelium Matthäus und er ist tatsächlich der Verfasser des Matthäus-Evangeliums. Also dieser Zolleinnehmer, dieser Oberzöllner, hat später das Matthäus-Evangelium geschrieben. Jesus hat ihn also in einen ganz besonderen Dienst gerufen. Und das tut Jesus auch heute noch. Viele Mitarbeiter werden gesucht. Jesus sagte, die Ernte ist groß, doch es sind wenige Arbeiter da. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende. Über die 2 Jahrtausende hat Gott schon viele, viele Arbeiter in die Ernte gesandt. Aber es könnten immer noch mehr sein. Auch heute fehlen viele Arbeitskräfte im Reich Gottes. Nicht nur Arbeitskräfte, manchmal auch die Finanzierung. Aber woran liegt das? Liegt das etwa daran, dass Jesus nicht mehr ruft? Das glaube ich nicht. Ich glaube, Jesus ruft heute noch. Es liegt wohl daran, dass wir vielleicht da und dort schwerhörig geworden sind. Ich bin nicht der Meinung, dass Jesus alle in den vollzeitlichen Dienst ruft. Aber ich kann mir vorstellen, dass er schon mehr gerufen hat, als gegangen sind. Wenige sind bereit, diesen Weg zu gehen, aus welchen Gründen auch immer. Weil vielleicht dies und jenes noch erledigt werden muss. Weil vielleicht die Zeit noch nicht reif ist dazu. Man weiß dann nur meistens nicht, wann sie reif ist. Bei einem Apfel weiß man, wann er reif ist. Aber ich denke manchmal im geistlichen Leben, wenn wir von Reife sprechen, wissen wir nie so recht, was reif ist. Das ist so eine gute Methode, um etwas auf die endlose Bank zu schieben, weil dann ist es nie reif genug, weil man gar nie weiß, wo reif ist. Man merkt gar nicht, wie man dann faul ist. Also überreif und dann faul, oder? Beim Apfel weiß man das, beim Pfirsich, bei den Bohnen, überall weiß man das, aber im geistlichen Leben, das ist so, das klingt so wunderbar. Ich bin noch nicht reif. Vielleicht ist das ja so. Aber wann bist du dann reif, einen Schritt zu tun? Manchmal ist es ungehorsam und manchmal ist es einfach die Angst, loszulassen. Vielleicht möchte ich nicht so ein Niemand im Reich Gottes sein. Wenn ich wüsste, dass ich bekannt würde, dass mein Name dann an verschiedenen Orten steht und Bücher von mir gelesen würden und so, dann würde ich ja vielleicht diesen Schritt wagen, aber so ein 0815 Männchen im Reich Gottes, wo niemand so recht weiß, was ich tue, werde ich lieber Ingenieur. Lieber Direktor. Lieber werde ich selbstständig. Öffne einen Friseursalon. Kann man alles machen. Ich sage nicht, dass das falsch ist. Ich sage nur, wenn dich Gott ruft für den vollzeitlichen Dienst, dann solltest du ihm positiv antworten. Und dann kommt natürlich die Frage, ja, was bringt's? Was bringt das, wenn ich das mache? Diese Frage hatten auch die Jünger und Jesus lässt sich diese Frage auch stellen. Petrus sagt zu Jesus, du weißt, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Und Jesus sagt nicht, du ungeistlicher Petrus, dass du überhaupt so eine Frage stellst. Es geht doch überhaupt nicht um Verdienst. Vom Verschwind, solche Leute kann ich nicht brauchen, die nach dem Profit fragen. Nein, Jesus sagt ihm genau, was geschieht. Er sagt, jeder, der um meines Namens willen Häuser, Brüder, Schwester, Vater, Mutter, Kinder und Äcker zurücklässt, wird alles hundertfach wiederbekommen. Eine Rendite, die man heute in unserer Wirtschaft nie erreichen kann. Hundertprozentig zurückgekommen. Und wird das ewige Leben erhalten. Aber viele, die jetzt die Ersten sein werden, werden dann die Letzten sein. Und viele, die jetzt die Letzten sind, werden dann die Ersten sein. Gott hat eine andere Perspektive von Bewertung als wir. Aber er sagt, was ihr jetzt gebt, das werdet ihr zurückbekommen. Ich werde mich nicht lumpen lassen. Wenn ich jetzt hier erzählen würde, was wir schon alles erlebten, dann würdet ihr an den Sitzen kleben bleiben. Es ist wirklich wahr. Wer verlässt, um Gott zu dienen, der wird erleben, dass Gott ihn reich versorgt. Und das Problem ist, dass wir die Leute, die das getan haben, oft erst dann wahrnehmen, wenn ihnen Gott vielleicht schon das eine und andere gegeben hat und denken, ja, was haben die schon gemacht? Es ist eine wirklich wunderbare Erfahrung, einfach auf Gott geworfen zu sein und einfach mal loszulassen. Auch gute Ausbildung ist kein Kriterium, eine Berufung Jesu abzulehnen. Es gibt viele gut ausgebildete, vollzeitliche Leute, die ihren Beruf an den Nagel gehängt haben, weil sie den Ruf Gottes hörten. Nicht, weil sie ihren Beruf nicht mochten. Es sollte nämlich nicht sein, dass ich in den vollzeitlichen Dienst gehe, weil ich mit meinem Leben nicht zurechtkomme. Das kann ja auch ein Motiv sein. Denken wir, ja, diese Vollzeiter haben es ja locker und so, das ist eine ganz schöne Sache. Und da mache ich auch ein bisschen Vollzeit, ein bisschen Abenteuer und so. In der Wirtschaft zu arbeiten, das stinkt mir eh. Das kann es auch nicht sein. Wir brauchen nämlich Geschwister, die in der Wirtschaft hart arbeiten. Wir brauchen Leute, die vor Ort bleiben und auch die finanziellen Möglichkeiten schaffen, dass Reich Gottes gebaut werden kann. Wir können nicht ohne die leben. Man kann nicht sagen, geht alle weg. Es ist ein Miteinander. Aber aus diesen Geschwistern heraus bin ich der Überzeugung, ruft Gott immer wieder Einzelne, die er in den vollzeitlichen Dienst stellen möchte und die er vollzeitlich einsetzen möchte. Wer sich von Jesus berufen lässt, der flieht nicht in einen vollzeitlichen Dienst aus dem Leben, das er nicht bewältigen kann, sondern er muss immer etwas verlassen, immer etwas preisgeben. Wenn Jesus ruft, da bin ich der tiefen Überzeugung, dann muss jemand ein Opfer bringen. Er wird ein Opfer bringen. Aber dieses Opfer wird sich lohnen. Aber wenn wir meinen, dass wenn Jesus ruft, wir mit fliegenden Fahnen einfach rennen, ohne etwas geben zu müssen, der irrt sich einfach. Es hat einen Preis. Aber einen Preis, der sich lohnt. Man wird vielleicht seine Wohnung oder sein Haus zurücklassen. Man wird Freunde und Gemeinde verlassen. Man wird vielleicht nie im Leben lange und feste Beziehungen pflegen können. Aber was soll's? Wenn Jesus ruft, dann wird es richtig sein. Wir brauchen Geschwister, die sich rufen lassen, um ihre Gaben in den vollzeitigen Dienst für das Reich Gottes zu investieren. Und ich stelle fest, dass in unseren Ausbildungsstätten viele junge Leute nicht mehr bereit sind, in den Gemeindedienst zu gehen. Müssen wir uns mal Gedanken machen als Gemeinden. Warum das so ist, gibt es verschiedene Gründe. Aber wie sollen Gemeinden gebaut werden, wenn die Leute, die ausgebildet sind, nicht mehr bereit sind, in Gemeinden zu arbeiten? Mir ist etwas geblieben. Ich habe einem jungen Mann, den wollte ich motivieren, der fand ich fähig für den vollzeitlichen Dienst als Pastor in einer Gemeinde. Und ich habe ihn versucht zu motivieren. Wisst ihr, was er mir geantwortet hat? Das ist mir geblieben bis heute. Vor etwa 15 Jahren. Da hat er mir gesagt, du, wie ich sehe, was mit meinem Pastor passiert ist, das würde ich nicht durchstehen. Das würde ich nicht schaffen. Es ist mit deiner Anfrage an uns, wie wir miteinander umgehen. Ob auch junge Leute den Ruf von Jesus, der an sie kommt, wirklich auch packen. Oder ob sie sagen müssen, ich schaffe es nicht. Und viele junge Leute, die ausgebildet sind, die gehen lieber in Missionswerke, lieber in Jugendwerke, weil sie denken, den Gemeindedienst und die Anforderungen, die mir da begegnen, ich schaffe das nicht. Ich würde kaputt gehen und wir sehen das auch, dass einige kaputt gehen. Das ist auch eine Anfrage an uns. Destotrotz, Jesus ruft, und Jesus will, dass Menschen sich ausklinken aus diesem Wirtschaftsleben und voll für den Bau des Reiches Gottes zur Verfügung stehen. Nun, Levi veranstaltet ein Fest. Viele Zöllner und andere Sünder saßen am Tisch. Levi wollte seine Erfahrung, die Begegnung mit Jesus, nicht für sich behalten, sondern mit anderen teilen. Ein Bekehrter will nicht allein in den Himmel kommen. Wisst ihr das? Ich will mal feststellen, wenn sich jemand bekehrt hat und Wiedergeburt erlebt, der will alle bekehren. Der will nicht allein in den Himmel. Der ist so begeistert von dem, was nun in seinem Leben passiert ist, dass er alle mitnehmen will. Er muss dann nur lernen, dass nicht alle das verstehen, was er jetzt gerade verstanden hat. Das ist dann die Lektion Nummer hoffentlich 20. Also wenn sie die erste ist, ist es eine harte Lektion. Dass er merken muss, das, was mir klar geworden ist und was ich jetzt erlebe, diese Wirklichkeit Gottes in meinem Leben, und die anderen, die reagieren nicht auf, die lachen mich sogar aus, künden eventuell sogar mir die Freundschaft, distanzieren sich von mir. Er wollte das teilen und er wollte seine Freunde und Lieben dabei haben in seinem Start zum neuen Leben. Das Fest ist im vollen Gang und nun erscheinen die Pharisäer und Schriftgelehrten und beobachten das Treiben. Und mit ihrem Expertenblick stellen sie fest, da ist etwas nicht in Ordnung. Es zeigt sich vor ihnen ein abscheuliches Bild. Da sitzt Jesus tatsächlich mit Sündern und Zöllnern an einem Tisch, so etwas Skandalöses. Sie können fast nicht hinsehen. Das geht ihnen so gegen den Strich. Und sie gehen zu den Jüngern Jesu. Und sagen wir, könnt ihr nur zusammen mit Zoll einnehmen und Sünden essen und trinken? Das war übrigens keine Frage. Das war nicht die Frage, mir uns würde interessieren, wie ihr das machen könnt. Nein, das war eine Empörung. Wie ist das überhaupt möglich? Wisst ihr überhaupt, was ihr hier tut? Wisst ihr überhaupt, was das für Menschen sind? Wisst ihr, dass wenn ihr nur schon unter das Dach von so einem geht, dass ihr schon verunreinigt sind? Wisst ihr das denn nicht? Was seid ihr denn für Juden? Ihr habt ja keine Ahnung. Sie haben gewusst, es gibt keine plausible Erklärung für das, was sich vor ihren Augen abspielt. Keine befriedigende Antwort ist möglich. Aber Jesus lässt nun seine Jünger nicht allein und er gibt ihnen natürlich eine ganz direkte Antwort. Er sagt ihnen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Gefällt mir an Jesus, er weiß immer, was er sagen soll. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, die Gerechten zu rufen, ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Ich bin nicht gekommen, um im Gerechtigkeitsgehabe irgendwie auch noch ein bisschen zu schwimmen. Nein, ich bin gekommen, um das, was verloren ist, zu retten. Damit sagt Jesus deutlich, welchen Auftrag er erfüllt. Er will Sünder zur Buße rufen. Und darum pflegt er mit den Sündern Gemeinschaft, aber er pflegt keine Gemeinschaft mit der Sünde. Das können oft Menschen nicht unterscheiden. Sie meinen immer, wenn sie mit Menschen zusammen sind, die nicht so eben Sünder sind oder verachtet sind, die wären ansteckend. Ich kann euch trösten, sie sind nicht ansteckend. Aber sie brauchen Jesus. Das ist ein Unterschied. Jesus will dem Sünder begegnen und er will ihn zur Umkehr leiten. Du kannst Sünde mit dir rumschleppen, sie mag noch so groß sein, Jesus will dir begegnen und das ist die frohe Botschaft, die wir haben. Jedem Menschen auf der Straße, mag er noch so ein Sünder sein, können wir auf den Kopf zusagen, du, deine Sünde mag noch so groß sein, aber eins kann ich dir sagen, Jesus möchte dir begegnen. Jesus ist sich nicht zu schade, in dein Leben zu kommen. Jesus schämt sich nicht, deine Nähe zu suchen. Gott möchte dein Leben auf eine neue Basis stellen. Jesus möchte dir vergeben, so wie es auch im Alten Testament heißt, ich bin zu nichts verpflichtet, sagt Gott, und trotzdem vergebe ich deine Schuld und denke nicht mehr an deine Verfehlung, weil ich es so will. Gott möchte dem Menschen und dem Sünder begegnen. Kein Mensch ist so gut, dass er vor Gott bestehen könne, auch du nicht und ich nicht. Du bist ein Sünder und nur Jesus kann dich von der Sünde befreien. Im Römerbrief heißt es, alle haben gesündigt und ihr Leben kommt Gottes Herrlichkeit, in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Wir sind Sünder, mögen wir noch so vorbildlich leben. Mögen sie noch so viele gute Taten in ihrem Reinheft haben, aber auch ihr Reinheft hat einige Tolken. Vielleicht haben sie die noch nicht gesehen. Dann müssten sie vielleicht mal ein bisschen blättern drin. Und die Seiten angucken, die vielleicht nicht sie selbst beschrieben haben, sondern die andere beschrieben haben. Die Pharisäer meinten, sie könnten durch ihre Werke bei Gott Ansehen erarbeiten. Sie hatten sich aber enorm getäuscht. Sie bildeten sich ein, sie seien gerecht. Jesus kam aber nicht für die, die sich einbilden, gerecht zu sein, sondern für die Sünder. Die Zöllner wussten, dass sie Sünder waren. Sie hatten nichts vorzuweisen. Jeder, der wusste, es ist ein Zöllner, der wusste, es ist ein Sünder. Das war Gott gleichbedeutend. Die konnten gar nichts verbergen. Es war einfach klar. Sie hatten auch keine religiösen Leistungen vorzuweisen. Jeder wusste, Zöllner, die kannst du abschreiben. Jesus war mit ihrer Sünde auch nicht einverstanden, aber er wollte, dass sie ihr Leben ändern. Nämlich indem sie an ihn glaubten und ihm nachfolgten. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr im Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben, sagt Jesus. Jesus ist die Antwort für unser Leben. Er kann neues und vor allem ewiges Leben schaffen. Und er kann kaputtes Leben neu machen. Und diese Botschaft, dass Gott kaputtes Leben neu macht, haben nur die Christen. Nur die Christen. Und kaputtes Leben neu machen heißt nicht jemand äußerlich so umkrempeln, dass, wenn man ihn anguckt, denkt, da ist alles in Ordnung. Sondern kaputtes Neumachen heißt, da wird von innen her etwas ganz Neues zur Entfaltung gebracht. Neues Leben entsteht. Eine neue Identität wird hier geschaffen. Das ist das, was Gott tut. Das ist Gottes Werk. Sicherlich zeigte Jesus den Zöllner ihre Sünde auf. Und einige Zöllner waren wirklich bereit, dann Jesus zu folgen. Das ganze Volk und sogar die Zolleinnehmer, heißt es dann etwas später, gaben Gott in seinem Urteil Recht. Sie haben Gott Recht gegeben. Gib doch Gott Recht. Das ist das Hauptproblem, was Menschen haben, wenn es darum geht, Jesus nachzufolgen. Sie wollen oft Gott nicht Recht geben. Sie sagen, ja, dass der Mensch verloren ist, ohne an Jesus zu glauben, das stimmt doch nicht, das kann doch nicht sein. Okay, kann man sagen. Oder ich kann Gott Recht geben, sagen, Gott, ich gebe dir Recht. Dass das, was du sagst über Jesus, dass das stimmt. Und ich gebe dir Recht, dass ohne Jesus ich verloren bin. Und darum bin ich froh, dass Jesus für meine Sünde gestorben ist. Ich gebe dir Recht in der Analyse über mich selbst, dass ich eben ein Sünder bin und dass ich auch gesündigt habe. Und diese Zöllner haben Gott Recht gegeben. Die Pharisäer hielten sich für gerecht. Sie meinten, sie bräuchten Jesus nicht. Sie konnten ja viele scheinbar gute Werke vorweisen. Sie haben viel den zehnten Teil weggegeben von allen dem, was sie gegessen haben. Sie haben gebetet, sie haben überfastet, also mehr gefastet, als man überhaupt fasten muss. Also, ich würde vermutlich so klein sein, neben so einem Pharisäer, was sie geleistet haben religiös. Aber diese Werke verbarrikadierten ihnen den Weg zum Herzen. Weil jedes Mal, wenn sie Jesus begegneten, dann hatten sie ihre Werke aufgebaut. Schon 2000 Tage gefastet, schon 1000 Kilo Mehl gegeben und so weiter. Da haben sie eine Riesenmauer. Da kommt Jesus nicht mehr durch. Eine Riesenmauer der Gerechtigkeit, von wunderbaren Werken. Aber Jesus sagt, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr seid wie weißgetünkte Gräber. Von außen sehen sie schön aus, bewundert man euch. Innen aber sind sie voll von Totengebeinen und von Unreinheit aller Art. Genauso seid ihr. Nach außen hin erweckt ihr bei den Menschen den Anschein, gerecht zu sein, in Wirklichkeit aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Mit anderen Worten, äußerlich erscheint ihr als gerecht, bewundernswert, innerlich seid ihr tot. Alles ist Betrug und Heuchelei, ihr selbst lasst euch von eurem Äußeren selbst täuschen. Eure Werke machen euch blind. Und deshalb meint hier Jesus auch, wenn er sagt, ich bin gekommen, um für die Kranken und nicht für die Gerechten. Mit dem sagt er nicht, ihr Pharisäer seid gerecht. Sondern mit dem sagt Jesus lediglich, ich bin nicht gekommen für die, die sich für gerecht halten. Weil wer sich für gerecht hält, aus eigener Kraft, dem kannst du nicht helfen. Der hat so eine Mauer vor sich, dem kannst du nicht helfen. Dem kannst du sagen, was du willst. Er kann immer sagen, wenn du sagst, tu dein Herz. Meinst du es wirklich richtig? Sagt er, ja, ich meine es richtig, weil ich habe so und so viel gespendet. Ja, aber vielleicht hast du schon mal überlegt, da hast du doch ziemlich lieblos gehandelt. Ja, schon, aber weißt du, ich gehe jeden Sonntag in die Kirche. Man kommt nicht durch. Das ist unmöglich. Diese Selbstgerechtigkeit, das sich für gerecht halten, ist denen fast nicht zu helfen. Das ist viel einfacher bei den Sündern und Zöllnern. Bei denen ist völlig klar, sie sind Sünder. Denen muss man nicht zuerst noch erklären, dass sie Sünder sind. Genauso wie wenn einer das Bein gebrochen hat, dann muss ich ihm nicht zuerst erklären, dass er das Bein gebrochen hat. Und nachher, wenn ich es ihm erklärt habe, zwei Wochen lang, kann ich ihn fragen, darf ich jetzt hier das Bein reparieren? Hingegen, wenn jemand süchtig ist, kann das durchaus sein, dass ich Monate und Jahre brauche, um ihm zu erklären, dass er süchtig ist. Weil er mir noch lange sagt, ja, ich kann aufhören, wann ich will. Sag ich, ja, dann hör doch mal auf. Ja, aber ich will jetzt nicht. A la bonheur. Das ist gar nicht so einfach. Aber wenn die Sünde klar und offensichtlich ist, dann wissen die Menschen, dass sie Hilfe brauchen. Ihr aber Pharisäer, ihr baut um euer Herz eine Mauer der Gerechtigkeit, aber innen seid ihr am Verwesen und es riecht grauenvoll. Wenn es um die Verunreinigung geht von Menschen, so wäre das für Jesus kein Unterschied, ob er mit Pharisäern zusammensitzt, was er auch getan hat, oder mit Zöllnern. Beide sind verloren. Beide Gruppen haben eine niederträchtige, sündige Gesinnung. Beide brauchen Rettung. Nur die einen wissen es und die anderen nicht. Das ist der einzige Unterschied. Die einen meinen, sie seien besser, die anderen wissen, dass sie schlechter sind. Jesus will Nachfolger. Er will Menschen, die ihm nachfolgen, ob sie im vollzeitlichen Dienst gehen oder nicht. Aber er möchte Nachfolger. Er möchte nicht einfach Menschen, die ihr Leben lang dieses Bekehrungserlebnis aus der Tasche nehmen und das von allen Seiten immer wieder beleuchten können, aber ansonsten von ihm nicht viel erwarten und auch nicht mit ihm unterwegs sind. Dann ist nämlich das Erlebnis nichts wert, da kannst du wegwerfen. Jesus will Menschen, die ihm nachfolgen, die ihm dienen, denen die Frage beschäftigt, Herr, was möchtest du, was ich tue, was gefällt dir? Wie kann ich dich ehren? Und Jesus will Sünder. Jesus kam nicht, um die sich ohnehin für gerecht hielten, noch gerechter zu machen. Das ist ein schwieriges Unterfangen. Jesus kam, um Sünder zur Umkehr zu leiten, zum Umdenken, zur Buße zu bringen, damit sie neues Leben bekommen, damit sie gerettet werden für Zeit und Ewigkeit. Und das ist die große Freude Gottes und die große Freude Jesu und die große Freude im Himmelreich. Denn es heißt, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Also im Himmel wird eine Riesenfreude sein über einen, der umkehrt. Viel mehr als über 99, die meinen, sie seien gerecht. Weil sie viele Werke haben. Und das zeigt doch, wo Gottes Herz schlägt. Ich finde es immer so wichtig, dass uns klar wird, wo ist der Herzschlag Gottes. Der Herzschlag Gottes ist da, wo Menschen gerettet werden. Wo Menschen, die verloren sind und verloren gehen, aus dieser Verlorenheit herausgezerrt werden und neues, ewiges Leben bekommen, da schlägt Gottes Herz auf Hochtouren. Und in aller Arbeit, die wir tun als Gemeinde, dürfen wir den Herzschlag Gottes nie vergessen. Es ist der Herzschlag für das Verlorene. Deshalb ist Jesus auf die Welt gekommen. Deshalb ist er zu den Sündern gegangen, weil er die Sünder retten wollte. Für das schlägt Gottes Herz. Da freut sich der Himmel, da jubeln die Engel. Sind wir Gott dankbar, dass Menschen umkehren können, egal wo sie stehen, egal wie sie im Leben abgesackt und verloren sind? Vergessen wir nie, dass Gott sich über uns selbst erbarmt hat. Und dass es nicht unsere Werke sind, die uns zu dem machen, was wir sind, sondern Gottes Gnade und Barmherzigkeit, das bewahrt uns vor aller Überheblichkeit. Wenn ich manchmal Menschen sehe, die in einem beelendeten Zustand sind, aus eigenem Verschulden, dann denke ich manchmal, wenn ich nicht Christ geworden wäre, wäre ich vielleicht auch da. Es ist die Gnade Gottes, dass ich nicht da bin. Aber das heißt nicht, dass der dort ist, noch keine Chance mehr hat. Er hat noch eine Riesenchance, weil Jesus sein Leben auf eine ganz neue Basis stellen kann. Begegnen auch wir Menschen, die von anderen verachtet werden, begegnen wir ihnen doch so im Wissen darum, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern dass er den Sünder zur Umkehr leitet. Und dass manchmal Menschen ihr Leben Jesus anvertrauen, da würden wir nie denken, dass sie das tun. Aber sie tun es, weil Gott am Werk ist. Weil vielleicht gerade die Menschen, wo wir nicht denken, dass sie das tun, sich so tief bewusst sind, wie verloren sie eigentlich sind, dass sie dankbar sind, wenn sie begreifen, dass hier jemand ist, der sie liebt und der ihr Leben auf eine ganz neue Basis stellen kann. Dazu braucht Gott uns als Gemeinde. Deshalb sollten wir auch einladen im Sonntagszeit, Hauptsache gesund, Untertitel und wenn die Hauptsache nicht die Hauptsache ist. Ein Thema, das viele beschäftigt, Gesundheit. Eine Gelegenheit, Menschen auf das Wesentliche aufmerksam zu machen. Und dazu braucht Gott auch Geschwister, die bereit sind, wie Levi, sich rufen zu lassen und alles zu verlassen. Vielleicht auch nach der Pension. Könnte sein, dass Jesus nochmal was vorhat mit dir. Jesus ist gekommen, um Verlorenes zu retten. Der Herzschlag Gottes ist da, wo Menschen verloren sind. Und der Himmel freut sich über jeden, der gerettet wird. Das ist Evangelium und das sollten wir als Gemeinde nie vergessen, wenn wir unseren Auftrag ausführen. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Herr Jesus, dass es keine hoffnungslosen Fälle gibt. Selbst sie, die sich für gerecht halten, auch da kannst du Wege finden. Es gibt ja auch Pharisäer, die sich bekehrten, die dir nachfolgten. Und wir möchten dich einfach bitten, dass noch viele, viele Menschen zum Glauben an dich kommen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns deinen Blick schenkst. Nicht den Blick der Pharisäer, die immer überall sehen, was falsch läuft und was zu wenig heilig ist. Sondern wir möchten von dir den Blick für das Verlorene